Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache heute mit Episode 66. Wir zeichnen auf am 13.07.2022 und mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, heute vielleicht ein bisschen nasal unterwegs und auch ein bisschen hüstelig, weil jetzt hat es mich auch erwischt. Ich habe seit 2 Tagen Covid-19 und kränkle so ein bisschen zu Hause rum, aber nichts hält einem vom Podcast mit Jörg ab. Wir waren auch letzten Donnerstag, Jörg, zusammen unterwegs bei einer Veranstaltung mit der Landesdatenschutzbeauftragten hier in Niedersachsen, Frau Thiel, die Rede und Antwort gestanden hat zu dem für dich so aufregenden und spannenden Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Aber es gab lecker Essen danach und es waren einige interessante Gäste da, auch teilweise Frau Thiel war ja schon bei uns im Podcast, Peter Leppelt war im Podcast zum Beispiel. Rechtsanwalt Lachenmann war bei uns schon im Podcast. Also wir hatten schon einige, die wir dort dann mal in Real Life getroffen und auch einige Hörer. Hat mich sehr gefreut, haben auch viel schönes Feedback bekommen.
Genau.
Aber erstmal,
hallo Jörg. Das sollten wir noch erwähnen.
Iris war natürlich auch hier im Podcast, genau. Hallo Iris. Genau.
Hallo Iris.
Und hallo Jörg.
Holger. Ja, hallo Holger. Ja, genau. Wir sind
mit 66 Jahren. Chaotisch unterwegs heute. Aber
fängt der Podcast-Leben an, wenn man mir den kleinen Karlauer erlaubt. Und wir haben ein interessantes Thema mitgebracht und wir haben einen interessanten Gast, den ich vorstellen darf. Unser Gast heute ist Rebecca Weiß. Hallo Rebecca, herzlich willkommen.
Hallo Jörg, hallo Holger.
Hi Rebecca.
Ich darf dich kurz vorstellen. Rebecca Weiß ist Leiterin, ist sicherlich auch ganz vielen bekannt, Leiterin Vertrauen und Sicherheit beim Bitkom e.V. Was das ist, wird sie uns gleich erzählen, für die, die es nicht wissen. Sie ist Volljuristin, hat in Deutschland und in der Schweiz studiert, hat dann einen Master gemacht in Glasgow und sie leitet bei Bitkom die Abteilung für Vertrauen und Sicherheit, betreut da die inhaltliche Arbeit in den Bereichen Datenschutz, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Trust Service und digitale Identitäten. Das klingt so, als würde es dir nicht so schnell langweilig, Rebecca. Ich kenne dich vor allen Dingen aus dem Datenschutzumfeld beim Bitkom und sie vertritt den Bitkom auch in verschiedenen Expertengremien beim BSI und auch unter anderem, das finde ich ganz interessant, bei Gaia X. Auch das müssen wir wahrscheinlich mal als eigenes Thema machen, aber ich glaube, dazu werden wir heute nicht kommen. Jedenfalls nochmal herzlich willkommen, Rebecca.
Vielen Dank. Ich freue mich, da zu sein, tatsächlich. Sehr schön.
Wir freuen uns, dass du da bist. Erklär uns doch mal, was ist denn der Bitkom und wen vertritt er so?
Was ist der Bitkom? Das ist eine sehr schöne Frage. Der Bitkom ist natürlich Deutschlands Digitalverband. Wir vertreten über 2000 Mitgliedsunternehmen und haben im Prinzip das Ziel, Deutschland zum führenden Digitalstandort auszubauen und bearbeiten deswegen natürlich die ganze Bandbreite auch an Themen, die sich in der Digitalisierung so stellen. Einige davon hast du ja gerade aufgezählt, fallen natürlich auch in meinen Zuständigkeitsbereich, also alles rund um Datenschutz und Daten, aber eben auch alle Technologiefragen, alle Technologieentwicklungen. IT-Sicherheit natürlich ein ganz, ganz großes Thema und daneben auch die Transformationsprozesse in den sich digitalisierenden Industrien. Also das ist für uns natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Bereich, immer wieder zu schauen, wie können die Mitglieder, also die Unternehmen in Deutschland im Transformationsprozess unterstützt werden.
Digitalunternehmen ist ja auch ein weiteres Feld, ne? Also bei der Gelegenheit wollte ich nochmal sagen, dass wir auch, also der Heise Zeitschrift, Heise Medien, Entschuldigung, wir haben Umfirmen, dass wir auch.
Ja, aber erst vor so 13 Jahren.
Ja. genau, wir sind auch Mitglied im Bitkom. Wir haben natürlich auch einiges mit Digitalisierung zu tun, aber ich wollte nur sagen, bei 2000 Unternehmen, das sind natürlich nicht nur Tech-Startups, sondern da ist auch viel Mittelstand dabei und da sind da auch große Konzerne dabei, die bei euch Mitglied sind.
Genau, in der Tat. Also ich finde es auch ganz, ganz schön. Also sowieso natürlich, dass wir heute hier den Podcast zusammen machen, aber natürlich auch, dass ihr eben auch Mitglied seid, weil das natürlich auch zeigt, dass sich auch die Medienlandschaft digitalisiert. Ne? Deswegen seid ihr ja unter anderem auch bei uns. Und in der Tat vertreten wir Unternehmen jeder Größe. Also es sind natürlich eine ganze Reihe Startups dabei, also über 500. Großteil der Mitgliedschaft, also wirklich absoluter Großteil, ist Mittelstand und dann aber eben auch deutsche und auch weltweite Konzerne und eben in der Tat nicht nur, das nur in Anführungsstrichen, IT-Unternehmen, ne? Also sag ich mal so kerndigitale Unternehmen, sondern eben Unternehmen jeder Art und aus jeder Branche, weil wir natürlich auch, wie denke ich mal, die allermeisten Menschen heutzutage vor vielen Jahren erkannt haben, dass es nicht eine analoge Wirtschaft und eine digitale Wirtschaft gibt, sondern es gibt eine Wirtschaft, die sich digitalisiert und die sich eben in verschiedenen Stadien dieses Transformationsprozesses befindet. Und die Kernunternehmen, ne, also alles so aus dem klassischen ITK-Sektor, die haben natürlich digital Anliegen und auch Bedürfnisse, aber natürlich auch die Pharmaindustrie, die Landwirtschaftsindustrie, im Bankenbereich natürlich gibt es eine ganze Reihe auch Digitalisierungsentwicklungen, die ganz spannend sind. Und wir versuchen natürlich immer die Mehrwerte, die sich durch den Fortschritt in einzelnen Branchen schon ergeben, auch nutzbar zu machen für andere Sektoren, weil sich ja doch häufig zeigt, dass bestimmte gedankliche und auch technologische Prozesse von nahezu jedem Unternehmen mal gemacht und durchdacht werden müssen. Und wir versuchen natürlich immer, den gedanklichen Fortschritt, der vielleicht in einem Sektor schon gemacht wurde, auch in andere Branchen zu bringen und so ja vielleicht auch zu verhindern, dass manche Fehler, ne, sozusagen dreimal gemacht werden in drei Branchen, sondern dass man eben auch voneinander lernt und voneinander profitiert, Kooperationen auch zwischen den Sektoren fördert. Und deswegen ist also die Breite und auch die Diversität unserer Mitgliedschaften also ein ganz, ganz großer Vorteil auch unserer inhaltlichen Arbeit, weil wir eben über alle Branchen hinwegschauen.
Wofür ich euch mal explizit loben möchte, sind diese hervorragenden Arbeitspaper, die ihr immer herausgibt. Also die haben wir auch jenseits der Mitgliedschaft, hat damit nichts zu tun, die sind ja meistens öffentlich auch verfügbar. Und die haben ja wirklich schon in die diversesten Rechtsbereichen sehr, sehr gute Dienste belastet. Das hast du letztens erzählt, dass du da auch mitarbeitest und so, ne? Ja, also die sind wirklich sehr, sehr hilfreich.
Ja, ich erinnere an die vergangene Folge, als wir genau, zum Thema Blockchain, Bitcoin und Kryptowährungen und so und im Zusammenhang mit Datenschutz gesprochen haben. Da hat uns ja auch als Basis, ich hatte das damals auch in den Shownotes verlinkt, ein Leitfaden, glaube ich, Rebecca, ne, das Bitkom weitergeholfen. Ja.
Genau, also war jetzt zu dem Thema was in der Tat ein Leitfaden. Und ich glaube, dass zu ganz, ganz vielen Themen dieses Zusammenarbeiten von Experten eben auch aus unterschiedlichsten Unternehmen dazu führt, dass wir, also ich sag mal so schön praxisnah dann auch in unseren Leitfäden die Themen aufarbeiten können. Und also ich sag mal gerade jetzt so bei mir im Bereich Datenschutz muss man, glaube ich, ganz klar auch sagen, wir sind der größte freiwillige Zusammenschluss von Datenschutzexperten, den es gibt. Und wir haben deswegen natürlich auch den Ansatz und auch den Anspruch an uns selbst, dieses Wissen, was wir dort eben in dem Kreis versammeln, immer mal niederzuschreiben zu den verschiedenen Themen, die es natürlich im Datenschutz auch immer wieder gibt. Und das eben nicht nur so im Rahmen von Positionspapieren zu machen, ne, die natürlich häufig auch einen politischen Ansatz haben, sondern tatsächlich auch Praxishilfen zu geben, die wir dann auch immer frei zur Verfügung stellen. Also die kann jeder herunterladen.
Genau. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Und zwar, wie üblich an dieser Stelle, mit unserem
Das Bußgeld der Woche.
Unser Bußgeld der Woche kommt heute aus Norwegen. Norwegen gehört zum EWR und ist eines der drei Länder, also ist ja nicht EU, ist eines der drei Länder, die noch die DSGVO mit eingeführt haben, gemeinsam mit Island und Liechtenstein, glaube ich. Liechtenstein, bin ich mir nicht ganz sicher, doch Liechtenstein. Ne? Und deswegen gilt auch die DSGVO, deswegen können wir auch mal für Bußgelder nach Norwegen schauen. Und ich fand das insofern, also ich fand es inhaltlich interessant, ich fand es insofern ganz witzig, als dass der Bußgeldempfänger hier das norwegische Parlament ist. Das norwegische Parlament hat ein Bußgeld bekommen, gar kein ganz geringes, zwar umgerechnet etwas über 200.000 Euro. Und dieses Storting hat, so nennt sich das, hat das Bußgeld bekommen wegen einer Reihe von Datenpannen, die sich im Herbst 2020 ereignet haben. Und dabei gab es insbesondere einen unautorisierten Zugriff von Dritten auf die E-Mail-Accounts von Parlamentsabgeordneten und Beschäftigten der Verwaltung. Und tatsächlich ist es so, dass man wohl auch nachweisen können, dass die gespeicherten Daten auch abgeschöpft wurden und auch weiterverkauft worden. Also es hat sich jemand Betroffener gemeldet, der Hinweise von seiner Bank bekommen hat auf Auffälligkeiten. Und deswegen kann man wohl sagen, da ist dann auch tatsächlich was mit passiert. Und vorgeworfen wurde dem Storting, dass sie keine ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen eingeführt hatten für die E-Mail. Kann man sicherlich auch gut drüber streiten, was jetzt angemessene Sicherheitsmaßnahmen auch Stand der Technik für E-Mail ist. In dem Bescheid steht, dass sie weder eine Zwei-Faktor-Authentisierung für den Login noch vergleichbare wirksame Maßnahmen implementiert haben. Und es gab auch kein adäquates Verfahren zur regelmäßigen Evaluierung getroffener Sicherheitsmaßnahmen. Also auch das steht in Artikel 32, dass man Sicherheitsmaßnahmen nicht nur treffen muss, sondern man muss sie auch regelmäßig dann evaluieren. Auch das hatte das Parlament nicht getan und deswegen stellte die Behörde eine Verletzung der Pflicht des Stortings, ich spreche es wahrscheinlich grauenhaft falsch aus, aber gemeint ist das Parlament, fest, technische und organisatorische Maßnahmen zu implementieren, die an dem Risiko angemessenes Sicherheitsniveau gewährleisten. Daneben gab es noch den Vorwurf des Verstoßes gegen den Grundsatz der Integrität. Und wie gesagt, 200.000 Euro finde ich nicht so wenig, wäre in Deutschland natürlich überhaupt nicht vorstellbar. Ja, das ist das Bußgeld der Woche. Rebecca, was meinst du, angemessen?
Ja, ob die Höhe angemessen ist, kann ich jetzt nicht so ganz in der Tiefe beurteilen. Ich finde es aber in der Tat ein exzellentes Beispiel für das Bußgeld der Woche, so aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil es natürlich inhaltlich die Bedeutung der Datensicherheit auch nochmal so schön betont. Das ist ja was, denke ich, wir alle, die sich seit vielen Jahren im Datenschutz bewegen, immer gesagt haben. Ich meine, das ist ja auch nicht erst durch die Datenschutzgrundverordnung gekommen, aber das Bewusstsein dafür ist ja bei ganz vielen also Unternehmen oder eben auch Behörden, ne, oder öffentlichen Einheiten noch nicht auf dem Stand, wie es sein sollte, und sich immer wieder bewusst zu machen, dass natürlich Datenschutz und Datensicherheit einfach zwei Seiten derselben Medaille sind, ist glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, um in einen Zustand zu kommen, wo Daten, ne, immer auch in einem ausreichenden, adäquaten Maße dann wirklich geschützt sind. Weil man muss sich ja immer vor Augen führen, Die Datenschutzgrundverordnung selber, ne, durch alle Regeln, die wir so haben, ne, Datensparsamkeit und die ganzen Rechtsgrundlagen, die ich brauche, um überhaupt ein Datum erheben zu können, das bringt ja nicht so viel, wenn ich nach hinten quasi alle Scheunentore offen lasse, ja, also nach vorne beschränke ich zwar und lasse nur ganz wenig irgendwie rein, aber nach hinten lasse ich alle Scheunentore offen, weil ich mich um die Datensicherheit nicht kümmere, dann ist eben auch mit der größten Restriktion beim vorderen Scheunentor einfach nichts gewonnen. Und ich finde, das ist gut, dass dieses Bußgeld auch diesen Komplex hier nochmal so deutlich zeigt. Also es zeigt außerdem, finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, dass Datenschutz und eben natürlich auch Datensicherheit bei alltäglichen Prozessen so wichtig sind. Ja, ich meine, wenn es hier um E-Mail geht, das ist natürlich was, das gibt's überall. Ja, also ich kann mir kaum vorstellen, dass es noch irgendein Unternehmen oder irgendeine Behörde gibt in Europa, ob jetzt EU, EWR, ne, die keine E-Mails braucht. Also das ist so, ne, das ist ja so ein Standardinstrument natürlich.
Also jetzt kommst du etwas faxfeindlich rüber.
Ich kann ja, Entschuldigung. Ja, gut, also über Fax können wir auch gleich nochmal sprechen. Aber sehr, sehr... selbst wenn die alle noch ein Faxgerät dastehen haben, was ich mal nicht hoffe, natürlich werden E-Mails geschrieben. Ne? Also E-Mail, das ist einfach, das gehört dazu. Das ist, darüber redet man eigentlich gar nicht mehr. Aber dass wir nicht mehr darüber reden, dass wir irgendwie E-Mails verwenden in unserem Alltag, heißt eben nicht, dass das nicht Datenschutz- und Datensicherheitsimplikationen hat. Und da wirft das Bußgeld ein ganz schönes Schlaglicht drauf. Und für uns ja aus der deutschen Perspektive natürlich immer ganz spannend, auch so die Tatsache, weil bei uns ja also öffentliche Stellen nicht mit Bußgeldern sanktioniert werden. So das rechte Tasche, linke Tasche Phänomen. Und gab ja auch mal so Aussagen, dass wir das eben in Deutschland so umgesetzt haben, weil Behörden würden sich ja immer rechtskonform verhalten. Deswegen bräuchte man dieses Sanktionsmittel ja nicht. Also auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, der dann hier natürlich zum Tragen kommt. Also insofern habt ihr das gut ausgewählt.
Also ich muss da nochmal nachhaken, beziehungsweise habe mich jetzt gefragt, die haben ja gesagt, mangelnde technische Sicherungsmaßnahmen, ne? Und haben dann abgestellt, so wie ich dich verstanden habe, auf die Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das ist natürlich, finde ich, insofern interessant, als dass ich jetzt sofort einige E-Mail-Dienste im kommerziellen Umfeld an Privatkunden gerichtet, an Verbraucher gerichtet, aufzählen könnte, wo es keine Zwei-Faktor-Authentifizierung gibt. Dann stellt sich für mich halt natürlich die nächste Frage, haben die denn besondere Sicherheitsanforderungen an den E-Mail-Dienst fürs Parlament irgendwie festgestellt? Könnte ich mir vorstellen, geht jetzt wahrscheinlich aus dem Bußgeld nicht hervor, aber fände ich halt interessant zu wissen. Da würde mich auch mal interessieren, ob das Webfrontend, wenn es eins gibt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, im Bundestag oder in den Landesparlamenten, ob die Webfrontends da Zwei-Faktor abgesichert sind. Also da würde ich jetzt nicht die Hand für unbedingt ins Feuer legen.
Nee, wir hatten doch tatsächlich auch ein ähnliches Phänomen und auch Zugriff auf die Infrastruktur des Bundestages, auf die
E-Mail-Infrastruktur. Ja, wobei das ja, glaube ich, teilweise, es waren ja irgendwie Phishing-Mails und dann waren es halt irgendwelche aktiven Inhalte und Angriff oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Ich meine, genau das Gleiche könnte hier natürlich auch passieren, aber hier offensichtlich gab es, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wie der Angriff da passiert ist, deswegen kann man natürlich wenig dazu sagen. Aber dass sie auf eine Zwei-Faktor-Authentifizierung abstellen, das ist mir im E-Mail-Bereich, ich weiß nicht, wie oft das schon vorgekommen ist, aber wenn das in Deutschland jetzt Schule machen würde, auch im kommerziellen Bereich, also im Unternehmensbereich, glaube ich, dann hätte man, könnten die Landesdatenschutzbehörden hier schon mal gut ihre Konten füllen. Also, naja, gut. Wollte ich nur angemerkt haben. Es soll jetzt keine Anregung sein.
Das tun sie ja nicht, ne? Das ist ja die
Deutsche. Ja, nee, ich meine im Unternehmensbereich. Also, sagen wir es mal so.
Auch da geht das ja nicht direkt an die Behörde, ne? Sondern an die Landeskasse.
Ja, okay, klar. Aber sagen wir es mal so, es gibt eine gute Reihe von auch Bitkom-Mitgliedern, E-Mail-Diensten, die durchaus eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten, allerdings alle dann nur als Opt-in. Und dann frage ich mich halt auch, ob das reichen würde. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel, ich nenne mal einen Namen, bei GMX ein Konto erstellt, dann ist das natürlich erstmal nicht Zwei-Faktor abgesichert. Aber man kann das aktivieren. Mein gut betagter Vater klickt sich da ein Konto, aktiviert die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht, wird gehackt und darüber wird überall in seine anderen Konten reingestiegen. Was ist das? Was ist, ne? Also verstehst du, was ich meine? Ich meine nur, das ist das, was mir sofort in den Sinn gekommen ist, da wird ein ganz schönes Fass aufgemacht. Also wenn man das konsequent weiterdenkt.
Auf jeden Fall. Meine persönliche These ist, dass man E-Mail und Datenschutz besser nicht konsequent weiterdenken sollte, weil man dann schnell zu einem Ergebnis kommt, dass wir dann ein sehr großes Problem hätten, was wir vielleicht heute nicht aufmachen wollen, vielleicht am besten überhaupt nicht aufmachen wollen. Aber wir sind ja schon mittendrin im Thema. Wir sind nämlich im Thema hier Verwaltung, aber auch Unternehmen und unser Thema ist ja heute so ein bisschen Unternehmen und Datenschutz. Wir haben viel ja aus Perspektive von Endnutzern gemacht. Und erstmal so die Überblicksfrage an dich, Rebecca. Wo drückt denn der Schuh? Also ohne jetzt schon sehr in die Details zu gehen, das machen wir dann nachhinein, aber so, was sind so aus deiner Sicht die größten Punkte, die größten Schmerze im Moment?
Die größten Schmerze bei der Umsetzung der Grundverordnung. Ich versuche mal vielleicht nur ein paar rauszugreifen. Ich glaube, man muss so für den Einstieg festhalten, dass auch, ja, jetzt sind wir bei gut 4 Jahren nach Geltungsbeginn, natürlich noch nicht alle Einzelfragen, alle Detailfragen für die Umsetzung geklärt sind. Ne? So, das ist quasi erstmal der Status quo. Das heißt, die Unternehmen haben in ihrem Umsetzungsaufwand immer wieder so ein paar offene Fragen, weil sich die Rechtsprechung noch nicht ganz zu bestimmten Punkten geäußert hat, weil wir eben schon auch sehen, dass bestimmte Sachverhalte unterschiedlich bewertet werden. Also das, ich meine, die Herausforderung haben wir natürlich im deutschen Raum ohnehin durch die föderale Aufsichtsstruktur, aber eben durchaus auch, sag ich mal, im europäischen Vergleich. Und das ist, glaube ich, was wie so eine allgemeine Schwere auch die Umsetzung belastet. Und dann gibt's natürlich, ich sag mal so Dauerbrenner, Dauerfragen. Also was viel jetzt auch bei uns besprochen wurde, also eben auch bei uns in den Datenschutzkreisen, ist immer die Frage sind alle Fragen rund um den Artikel 15. Also wie weit reicht der Auskunftsanspruch? Wie viele Informationen und in welcher Form muss ich dann tatsächlich bereitstellen? Welche besonderen Schwierigkeiten können sich vielleicht auch ergeben, wenn eben Auskunftsansprüche in einem sich in Abwicklung befindlichen Arbeitsverhältnis gestellt werden? Ich versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Also das ist zurzeit wirklich einfach eine große Baustelle. Ich glaube auch, weil die 15er Ansprüche jetzt in der Tat immer häufiger auch in Anspruch genommen werden. Also man merkt jetzt schon, dass eben so gut 4 Jahre nach Geltungsbeginn auch die Nutzerinnen und Nutzer immer mehr Gebrauch machen, auch von den Möglichkeiten, die sich durch die Grundverordnung eröffnet haben. Und auf der Unternehmensseite natürlich dann aber immer so eine Kaskade ausgelöst wird, okay, was muss ich denn jetzt genau tun, um diesem betroffenen Recht in all seinen Einzelheiten zu entsprechen? Ohne eine Rechte Dritter zu verletzen, ohne irgendwie zu viel auch meine eigenen Unterlagen hier rauszugeben und so weiter und so fort. Also das ist definitiv ein großes Thema. Ansonsten merke ich, und das finde ich eine ganz spannende Entwicklung, dass sich viele Unternehmen fragen, wie sie die, ich nenne es mal Kernverpflichtungen aus der Grundverordnung, wenn es jetzt so um Dokumentationsprozesse geht, also ich nehme mal das Verfahrensverzeichnis raus, wie sie diese Einzelverpflichtungen besser miteinander verzahnen können und eben auch in ihren Gesamtunternehmensprozessen verzahnt kriegen. Ne? Also weil gerade sowas wie ein Verfahrensverzeichnis oder auch die klassische DSEMA als Beispiel sind ja lebendige Dokumente. Das ist ja nichts, was ich einmal erstelle und dann ist fertig und ich gucke es nie wieder an, sondern das muss ja auch als Unterlage immer weiterentwickelt werden, muss an die neuen Prozesse, Tools, wie auch immer, angepasst und aktualisiert werden. Und wie man diesen Aufwand gut handelbar macht, kommt jetzt immer mehr in den Fokus. Das finde ich eigentlich interessant, weil so die ersten 2-3 Jahre nach Geltungsbeginn und eben auch in dieser Zwischenphase zwischen 16 und 18, also ab 2016 wussten wir, wie der Text der Grundverordnung aussieht und dann 18 eben der Geltungsbeginn. Aber in dieser Phase haben wir natürlich uns erstmal sehr, sehr stark alle damit beschäftigt, was überhaupt zu tun ist. Ja, also was will die Grundverordnung von mir? Was muss ich für Dokumentationsprozesse aufsetzen, was für Tools brauche ich dafür, was habe ich vielleicht schon und so weiter. Und jetzt geht es eben wirklich immer mehr auch um die Frage, wie kann ich es in ein gutes, schlüssiges, funktionierendes Gesamtsystem bei mir im Unternehmen gießen.
Genau. Darf ich mal kurz zwischenfragen? Du hast ja ein bisschen das Ohr in die Unternehmen auch, vielleicht auch zu den Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen. Jetzt, wo du gerade recht ausführlich gesprochen hast über Auskunftsrechte nach Artikel 15, es werden ja auch immer mehr Fälle bekannt, wo auch Rechtsanwälte auf Twitter, man liest es ja immer so ein bisschen, sich teilweise aufregen über einen angedeuteten Missbrauch von Auskunftsrechten, von Artikel 15 Rechten. Ne? Also dass Unternehmen sich auch langsam echt oder sehr genervt sind davon, wie sie teilweise malträtiert werden mit aus ihrer Sicht vielleicht nicht immer ganz sinnvollen Anfragen. Wie groß ist denn der Nerv?
Auch
wie groß
davon ist, kann ich ein Liedchen singen.
Aber wie groß ist denn, ja, da traurig ist deine, ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, Rebecca, du musst ja keine konkreten Unternehmen nennen, aber hast du denn gemerkt, dass die Unternehmen da immer genervter werden, weil Verbraucher berechtigt oder vielleicht krasser dann unberechtigt oder unberechtigterweise Artikel 15 Ansprüche versuchen wahrzunehmen und die Unternehmen bombardieren mit Auskunftsbegehren.
Also der missbräuchliche Teil, das ist das, was nervt, ne? Genau. Oder wo dann die Unternehmen auch also durchaus versuchen zu schauen, wo man die Tendenz auch mal einschränken kann. Das ist schon zu merken. Also
merkst du schon, dass es mehr wird? Also, dass sie ein bisschen genervter werden, die Datenschutzbeauftragten?
Nein, das ist nicht die Frage. Der Missbrauch nimmt zu.
Genau.
Tut er, ja?
Ja.
Ja, okay. In der Tat. Also, das, genau. Also, es gibt eben immer mehr Fälle, wo der Auskunftsanspruch missbraucht wird, um sozusagen eigentlich in einem anders gelagerten Verfahren, also in einer arbeitsrechtlichen Streitigkeit oder eben in irgendeiner anderen Auseinandersetzung Material zu bekommen. Mhm. Ne, so. Und das
ich ist ganz interessant,
was jetzt nicht positiv aufgenommen wird, ist klar.
Ich frage nur deshalb, weil da ja auch wieder Interessen widerstreiten. Ne? Und ich habe gerade ein längeres Gespräch mit dem baden-württembergischen Landesdatenschutzbeauftragten Herrn Brink gehört. Und der hat sich halt gegen diesen Vorwurf verwehrt, dass Verbraucher Artikel 15 Rechte missbrauchen würden, weil ihm die Motivlage völlig egal ist. Also wenn sich irgendjemand beschwert, dass er keine Auskunft kriegt, guckt er nicht nach Motiv, sondern er schaut, dass der dann Auskunft bekommt und leitet das dann ans Unternehmen weiter. Er sagt halt, ob der das jetzt aus dem arbeitsrechtlichen Anspruch rausmacht oder sonst irgendwas, ist ihm völlig egal. Also so habe ich ihn zumindest verstanden. Ja, Jörg, du wolltest was sagen.
Ja, da sind wir schon wieder in einem, den wie ich und der sicherlich Rebecca auch interessiert, spannendsten Fahrwasser der DSGVO gerade oder des Datenschutzes gerade, nämlich die Frage, ist Datenschutz einzig und allein Verbraucherschutz und sollten wir Datenschutz einzig und allein so auslegen, dass er das ist? Und im Normalfall ist es ja so, dass man unterschiedliche Grundrechte berücksichtigen muss und dann eben abwägen. Bei Datenschutz geht mir das im Moment, hatte ich glaube ich auch schon mal in der letzten Folge oder vorletzten Folge gesagt, eindeutig zu sehr in Richtung, es ist nur Verbraucherrecht und alle anderen Rechte, nämlich hier auch, da passt das Beispiel eben, ne? Alle anderen Rechte müssen zurücktreten. Und warum sollte denn ein Unternehmen viel Zeit und Energie und Arbeit darauf investieren, irgendeine Auskunft zu erteilen? Wenn es völlig offensichtlich ist, dass die missbräuchlich ist. Also heute gab es zum Beispiel, habe ich irgendeine Entscheidung gelesen von einem Finanzgericht, da ging es darum, ob eine Auskunft erteilt werden muss, von der hundertprozentig klar ist, dass er alles schon weiß und alle Inhalte schon hat. So, ne? Weiß nicht, ob das beste Beispiel ist, aber ich glaube, da kennst du ähnliche Beispiele, Rebecca.
Ja, kenne ich. Und ich finde auch deine Frage ganz interessant, also verstehen wir oder verstehen viele Datenschutz zu sehr nur noch als Verbraucherschutz? Und ich nehme diese Tendenz auch wahr. Mir fehlt auch ganz häufig die Gesamtabwägung, weil so wie du sagst, ne, Datenschutz ist ja nicht das einzige Recht, ist auch eben nicht das einzige Grundrecht, was es irgendwo gibt, sondern wir müssen ständig und in ganz, ganz vielen Konstellationen widerstreitende Rechte abwägen. Und die Überhöhung immer nur eines Rechts führt quasi automatisch zu Fehlergebnissen. Interessanterweise, und das hatte ich neulich gelesen, wird jetzt auch immer mal wieder versucht, diese Tendenzen auch einzufangen, wenn man das mal so sagen kann. Also ich hatte jetzt neulich zum Beispiel gelesen, dass die EU-Kommission quasi ein Schreiben aufgesetzt hat zur Auslegung vom 6.1f, weil ich glaube, die Niederländer hatten so ein Papier rausgegeben, was im Prinzip gesagt hat, kommerzielle Interessen können keine berechtigten Interessen im Sinne vom 6.1f sein. Und da hat die KOM dann eben mal ganz klar gesagt, also auch die Grundverordnung sagt, ne, auch so wirtschaftliche Interessen und eben natürlich auch damit Schutz eben dieser sind Bestandteil des Systems der Datenschutzgrundverordnung. Und es geht eben nicht nur um Datenschutz im Sinne von Verbraucherschutz und am besten gar keine Daten zu erheben. Ne? Also insofern, die Tendenz gibt es, aber es gibt jetzt auch immer mal wieder jemanden, der versucht, da sich auf das zu besinnen, was wir eigentlich in der Grundverordnung stehen haben.
Auf der Veranstaltung, die Holger am Anfang erwähnt hat, von Privacy Ring, ging es um die Kollision von Verbraucherrecht in Form von Videoüberwachung auf der einen Seite und auf der anderen Seite war aber ein Kunstprojekt betroffen. Das Kunstprojekt hat Leute hat da rausgefilmt, hat aber Leute so schemenhaft dargestellt und da kam halt auch in dem Gespräch raus, dass die Kunstfreiheit hier bei der Abwägung offensichtlich auch überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und also wir reden ja nicht nur von Wirtschaftsinteressen, wir reden auch von Forschungsinteressen und von vielen anderen. Und das finde ich im Moment eine gefährliche oder eine unschöne Tendenz, vor allen Dingen von Seiten der Aufsichtsbehörden, dass es eben nur Verbraucherrecht ist.
Ja,
Das siehst du anders, Holger.
Ja, ich finde, vielleicht ist das auch ein bisschen künstlicher Widerspruch, weil ich finde einfach, dass beides berücksichtigt werden muss. Also.
Ja, das ist der Punkt, dass beides berücksichtigt werden müsste.
Aber wird es ja eben, also zumindest.
Ja, aber Rebecca, sagst du denn dann, dass die Anforderungen und die Interessen von Unternehmen hintanstehen müssen gegenüber den jetzt im Pendel ausschlagenden Verbraucherrechten bezüglich des Datenschutzes? Sprich, dass die Unternehmen hintanstehen, weil die Verbraucherrechte dermaßen aufs Pendel gehoben werden. Meint ihr das so? Oder?
Ja, solche Konstellationen gibt es durchaus.
Na gut, ihr seid ja auch beide Unternehmensvertreter.
Genau, was soll man anderes sagen? aber ehrlicherweise auch als, also jetzt mal so aus der Bürgerinnenperspektive gesprochen, nicht? Ich finde schon, gerade auch also in der ganzen Pandemie-Diskussion, Abwägung von Datenschutz und Gesundheitsschutz, ne, Innovationen in der Pandemiebekämpfung, im Gesundheitswesen generell. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, ne, der Datenschutz hemmt jetzt jegliche Innovation im Gesundheitswesen. Das stimmt so nicht. Ich glaube, so muss man es auch nicht überspitzen. Die Diskussion darum führt aber dazu, dass jeglicher Innovationsprozess wahnsinnig verlangsamt wird und also immer wieder, also noch eine Restriktion mehr, noch eine Schranke mehr, noch eine Technologie, die ich nicht einsetzen darf. Also es verringert den, wie soll ich das sagen, den Innovationsraum, den wir da haben. Und ich glaube, da ist es schon wichtig, dass man immer mal wieder sich darauf besinnt, dass wir eben nicht immer vom Datenschutz aus denken und dann irgendwie vielleicht mal auch andere Rechte mit dazu denken, sondern dass es ja eigentlich auf so einer Gleichordnungsebene diskutiert werden müsste.
Ja, aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, dass da auch ganz viel im Kopf passiert, was gar nicht real ist. Also das ist so ein Chilling-Effekt, der da entstanden ist. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an der Berichterstattung, aber viele glauben, dass sie Dinge nicht dürfen, die sie eigentlich dürfen. Also ein Stichwort ist jetzt hier, weil du sagst Pandemiebekämpfung. Vielleicht erinnern sich noch manche noch an dieses Beispiel hier in Niedersachsen, wo Leute, die geimpft werden sollten, nicht angeschrieben werden konnten, weil die Behörden gesagt haben, sie dürfen nicht an die Daten ran aus Datenschutzgründen und dann musste sich die Landesdatenschutzbeauftragte hinstellen. Das stimmt aber nicht. Also natürlich könnt ihr an die Daten ran, da spricht überhaupt nichts dagegen. Und solche Sachen passieren ja immer wieder. Also jeder kennt das aus dem Alltag auch, ne? Dass viele Leute einfach glauben, sie dürfen Dinge nicht, obwohl sie dürfen. Und ich glaube, dass es nicht nur bei den Verbrauchern so ist. Die sind halt genervt, weil sie jeden Tag diese Dinge auch zu sehen bekommen. Stichwort Cookie-Banner. Jörg, nein, wir singen das Lied jetzt nicht von vorne nach hinten mit den Cookie-Bannern. Wir könnten dazu ohne Ende erzählen, ne, weil wir ja direkt betroffen sind. Aber ich glaube, dass es auch im Unternehmensbereich so ist, also dass unheimlich viele Dinge, dass geglaubt wird, dass viele Dinge nicht gehen. Du wirst es wahrscheinlich besser wissen, Rebecca, die eigentlich gehen.
Ich glaube,
da ist so eine Schere im Kopf auch entstanden, finde ich. Aber das ist natürlich auch Schuld des Gesetzgebers ein bisschen.
Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Also das, was du beschreibst, dass es diese gefühlten Schranken gibt, das ist ja die gefährliche Tendenz, die wir sehen. Weil ob das jetzt immer alles fachlich richtig ist, ne, oder wir ne, so dann oder ne, in einer juristischen Auswertung dann auch immer mal sagen, das ist eigentlich alles gar kein Problem. Die gefühlte Unsicherheit führt dazu, dass ganz viele Dinge nicht gemacht werden. Und ich glaube, das ist ein Fakt, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Ne, man kann sich jetzt immer hinstellen und sagen, die Grundverordnung sagt es doch gar nicht so, ist doch gar kein Problem. Es ist aber ein Problem im Markt. Ne, das sehen wir an dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ich sehe das bei ganz, ganz vielen Unternehmen, die Innovationsprozesse nicht durchführen, weil sie in ihrer internen Risikoabwägung quasi also wichtige Fragen nicht mit der nötigen Rechtssicherheit beantwortet kriegen. Deswegen das Bußgeldrisiko natürlich auch nicht abschätzen können. Das ist ja auch ein Baustein. Ich muss ja irgendwie wissen, wenn ich jetzt einen neuen Prozess anstoße, einen riesen Innovationsprozess aufsetze, der muss ja irgendwie mal an der Compliance-Abteilung vorbei, ich sag's mal so ein bisschen platt, ne? Und wenn die sagen, wir wissen eigentlich nicht. Und die Aufsicht, na, die eine sagt so, die andere sagt so, na, dann lassen wir es lieber. Ja, das ist der Status quo. Und das ist schon eine eher innovationshemmende Entwicklung, auch wenn es so nicht in der Grundverordnung steht.
Ja, aber es ist ja auch nicht nur gefühlt. Ne? Also wenn wir jetzt gerade in den medizinischen Bereich gucken, dann ist Artikel 9 schon eine knallharte und brutal einschränkende Vorschrift, die wirklich nicht viel Raum auch für Innovation lässt.
Absolut.
Das kann man gut finden oder nicht, ne? Aber das ist auch nicht Gefühl, sondern das ist ein Fakt. Und ich beneide niemanden, der irgendwie auf Basis von Artikel 9 irgendwelche Produkte entwickeln muss, weil ja, also das ist so, ich kenne das ganz gut von DIGAS und halt ab und zu mal Vorträge zu DIGAS und wenn ich denen erzähle, was sie da alles datenschutzrechtlich mit Artikel 9 zu beachten haben, dann liegen die alle weinend am Boden und wirklich die Hälfte bricht ihre Vorhaben ab. Mag sein, dass das gut ist, ja, dass das nicht so durchdacht war, aber es ist,
also dazu kann
sagen,
ich aber
zu sagen, dass es nur im Kopf ist, das stimmt nicht.
Naja, oder man macht halt die DIGAS-Anwendungen, die von Zerforschung dann sich angeschaut werden und wo dann festgestellt wird, dass die keine Ahnung, irgendwelche Depressionstagebücher in die Cloud blasen und für jeden dann zugänglich machen. Also ich finde schon, dass der Artikel 9-Schutz schon seine Berechtigung hat im DIGAS, gerade bei den digitalen
Apps. Naja, das ist ein bisschen was anderes. Also das schützt ja nicht Artikel 9. Also das ist der Artikel 32 mit technischer Anwendung und da bin ich völlig dabei. Die müssen knallhart sein im Medizin. Okay. Bereich, das ist nicht der Punkt, aber die Art, die Rechtsgrundlagen zu finden für die Verarbeitung von Daten jenseits einer total komplizierten Zustimmung ist wirklich schwer bis unmöglich und das ist nicht gut durchdacht einfach, aber das ist ja nur eins von vielen Themen, übrigens, um das noch zu ergänzen, was auch überhaupt keine Rolle spielt, ist zum Beispiel Erziehung, also ich finde der ganze Erziehungsbereich, ich habe vorletzte Woche war ich auf einer Konferenz mit ganz vielen Lehrern, also Lehrerfortbildung, habe da was zum Urheberrecht erzählt, was mal wieder sehr schön war, kein Datenschutzrecht, habe mir aber angehört, was die so für Anforderungen an Datenschutz haben und das war so dermaßen brutal. Wenn ich das im Unternehmen hätte, hätte ich nur gesagt, okay, ist ein kalkulierbares Risiko, können wir machen und aber was die da alles hatten bis hin zu, du darfst keine Daten von deinen Schülern auf gar keinen Fall auf deinem privaten Handy haben, darfst keine Bilder von deinen Schülern machen, nicht mal mit Einverständnis der Eltern und also knallhart und was ihr natürlich auch als Eltern kennt, du kennst das ja auch, Holger, den ganzen Affentanz um Videokonferenzsoftware und alles, was da, auch die Clouds und so weiter, auch das ist irgendwas, wo ich mir ein bisschen mehr Rücksichtnahme jenseits des knallharten, auf dem Papier stehenden Datenschutzes wünschen würde.
Ich finde, das, was du gerade angesprochen hast mit den Fotos, ne, also Bilder von, seien es jetzt Schüler oder eben auch andere Gruppenkonstellationen, das war, glaube ich, auch so ein Bereich, wo die Grundverordnung Diskussionen angestoßen hat, die wir so auf jeden Fall vorher nicht geführt haben. Und ich habe nicht den Gesamtüberblick jetzt nicht so über die EU. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass das in Deutschland eine sehr besondere Debatte war, die eben auch dann sehr schnell in die Richtung lief, am besten keine Fotos mehr zu machen. Und nun kann man natürlich sagen, ich weiß nicht, ne, also wir alle kennen das bestimmt noch so aus unserer Schulzeit oder vielleicht auch aus der Unizeit, ne, dass es eigentlich irgendwie ganz nett war, wenn es dann so Klassenfotos gab und die standen auch immer mal auf der Schulwebseite damals, das weiß ich noch. Und nun kann man vielleicht sagen, ne, gut, wir sind in einem anderen digitalen Zeitalter angekommen. Wir müssen vielleicht auch mehr hinterfragen, ne, was so für Inhalte im Netz stehen, gerade von Kindern und Jugendlichen. Aber ich habe die Debatte damals wirklich als sehr, sehr, also restriktiv wirkend empfunden. Also es ging wirklich immer in die Richtung, am besten keine Fotos zu machen. Und das fand ich schon, also ich fand es jetzt mal unabhängig vom Fachlichen, ich fand es einfach so schade, ja, dass dann eben so viele soziale Zusammenkünfte auf einmal nicht mehr in Bildern festgehalten wurden, die dann natürlich, also ne, es geht ja um das Teilen, geht ja nicht nur ums, ich mache das eben für meinen eigenen Gebrauch, ne, sondern um es dann auch mal auf eine Webseite zu stellen und fand ich erstaunlich, was der Datenschutz da losgetreten hat.
Und letztendlich bevor wir gleich nochmal ein bisschen inhaltlich werden, ist es ja eine Frage, wie interpretiere ich Datenschutz? Datenschutz ist ja nicht in Stein gemeißelt als die 10 Gebote oder so, sondern es ist eine Frage auch bei den Aufsichtsbehörden, wie lege ich es aus? Und da vermisse ich eben, um das nochmal abschließend, meinen Vorwurf da diesbezüglich zu formulieren und mein Diskussionsangebot und dass man eben bei der Auslegung, finde ich, andere Interessen auch berücksichtigen sollte. Aber wo wir gerade bei anderen Interessen sind, wolltest du noch was sagen, Holger?
Nee.
Gut.
Das kommt noch. Aber okay. Später.
Wo wir gerade bei anderen Interessen sind, ein Thema, von dem ich sehr stark vermute, Rebecca, dass es dich bewegt und euch bewegt, ist Drittstaatentransfer. Da bin ich jetzt in meiner Eigenschaft als Berater, sowohl als interner Datenschutzbeauftragter von Heise als auch als Rechtsanwalt, einfach an einem Punkt, wo ich seit Wegfall von Privacy Shield die totale Rechtsunsicherheit habe. Ich kann eigentlich Leute nicht vernünftig beraten und es endet immer unzufrieden letztendlich, sowohl von unserer Seite, weil wir halt nicht sagen, es ist so, noch von Mandantenseite, der sagt, naja, aber alle anderen machen es doch ganz anders. Und das berühmte alle anderen Argument, das ich auch sehr liebe. Internationaler Datentransfer, ihr habt ein tolles, ganz tolles, ich habe mir das mal angeschaut, tolles Prüftool für Mitglieder allerdings nur entwickelt, für ein ganz wunderbares Projekt, das sich TIAS nennt. Das hatten wir schon mal hier in der Sendung. Ich weiß gar nicht mehr, wofür die Abkürzung steht.
Transfer Impact, das heißt man.
Ja, genau, Transfer Impact, das heißt man ganz, ganz großartig. Das ist jetzt irgendwie eine Belastung, die für jedes Unternehmen noch obendrauf gekommen ist, dass man das noch machen muss. Auch total sinnvoll, weil das hat echt eine Auswirkung auf das, was man da macht, nämlich absolut null keine. Solche Themen, so TIAs, DSFAs, aber bleiben wir vielleicht erstmal bei internationalem Datentransfer. Wie nehmt ihr da sowas wahr?
Im Prinzip ähnlich wie du es gerade beschrieben hast, man ist seit dem Wegfall des Privacy Shields vor 2 Jahren in einem mehr oder weniger dauerhaften Gefühl der Rechtsunsicherheit. Das ist wahnsinnig unbefriedigend. Wir haben damals auch, ich kann mich daran irgendwie noch gut erinnern, ne, das Urteil kam ja auch im Sommer, dann haben wir irgendwie so, weiß ich nicht, 2 Wochen Schockstarre betrieben.
Na gut, aber gesagt, so überraschend war es jetzt eigentlich auch nicht, ne?
Nee, aber natürlich nicht. Aber in dem Moment, wo die Entscheidung kommt, und sie kam ja auch mit einem, also nochmal anders gearteten Impact als der Wegfall von Safe Harbor damals, weil wir überhaupt keine Grace Period und nichts hatten. Also war im Prinzip Urteil, Privacy Shield weg. Grundlage ist einfach weg. So, das ist das, was passiert ist in dem Moment. Und ja, deswegen war erstmal irgendwie so 2 Wochen lang, ja, und jetzt und überhaupt. Und wir haben dann natürlich auch relativ schnell auch mit den Aufsichtsbehörden gesprochen, weil wir natürlich dann auch kommuniziert haben, also liebe Aufsicht, wir nehmen dieses Urteil natürlich ernst, ja, also Grundlage ist jetzt weg, müssen wir uns drum kümmern, machen wir auch. Das geht aber nicht von Montag auf Dienstag. Also das war auch eine ganz, ganz klare Botschaft von uns, dass wir gesagt haben, wir kümmern uns, wir schauen jetzt, dass wir das umsetzen, was der EuGH hier von uns möchte. Wir brauchen aber in der Tat ein bisschen Zeit, auch wenn der EuGH eigentlich jetzt keine Grace Period vorgesehen hat. Und die Aufsichtsbehörden waren auch, ich sag mal, ein Stück weit verständig natürlich an der Stelle. Die haben ja selber auch einen Riesenberg Arbeit übergeholfen bekommen durch das Urteil. Die waren ja darauf, glaube ich, auch jetzt nicht hundertprozentig eingestellt. Also das war schon recht konstruktiv. Naja, auf jeden Fall haben wir dann gesagt, gut, wir müssen jetzt also hier irgendwie die Kuh halbwegs vom Eis kriegen und müssen schauen, wie wir die neuen Vorgaben umsetzen. Und so wie du sagst, Jörg, sind wir eben in der Tat jetzt auch mit unserem Prüftool also fast fertig, was zumindest ermöglichen soll, dass eben
The TIAS.
Genau, also das Transfer Impact Assessment Tool, dass man den Transfer prüfbar macht. Ne, es ist ja ergebnisoffen. Also ich glaube, das muss man auch ganz klar sagen. Es ist nicht so, dass unser Tool quasi am Ende des Tages immer dann ein grünes Licht anmacht. Okay, hier kannst du transferieren, wunderbar, musst dich nicht kümmern.
Also kein Generator.
Nein, genau. Es ermöglicht einfach eine strukturierte Prüfung und es schlägt dann eben auch vor allem auch natürlich technische Schutzmaßnahmen vor, um die transferierten Daten abzusichern. Na so.
Mhm. Darf ich ganz, ich muss, vielleicht sind wir ein bisschen zu stark reingegangen, weil wahrscheinlich niemand, nicht unbedingt davon ausgehen können, dass alle in den Untiefen von internationalem Datentransfer stecken.
Was?
Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Also Holger ist da bestimmt, wir hatten übrigens eine schöne Sendung dazu mit Alexander Golland, die kann man da nochmal nachhören. Es geht darum, dass man als eine der wenigen verbliebenen, ich hätte es vorher sagen sollen, als eine der wenigen verbliebenen Rechtsgrundlagen kann man sogenannte Standardvertragsklauseln abschließen, die sind fest vorgegeben von der EU und die muss man mit dem amerikanischen Partner abschließen und ein Teil sind diese TIAs eben von der neuen Version und das sind ja Gefahrabschätzungen, Risk Assessments letztendlich, die sich aus dem Datentransfer ergeben und das ist halt so eine zusätzliche, eher bürokratische Arbeit, die man jetzt eben noch obendrauf gelegen bekommt und zusätzlich zu den anderen Sachen, die man noch, anderen Schwierigkeiten, die man noch hat.
Ja, ich glaube, vielleicht ist das auch, also das, weil das ein Punkt ist, der mir jetzt auch immer wieder aufgefallen ist, so bei der Arbeit zu den internationalen Datentransfers, wozu das tatsächlich geführt hat und das ist eigentlich kein so schlechtes Zwischenergebnis, dass sich wahrscheinlich jedes Unternehmen spätestens seit dem Urteil vor 2 Jahren mal wirklich Gedanken gemacht hat, welche Daten transferiere ich denn eigentlich in welche Länder und warum. Also ne, wir sagen ja auch immer Know Your Transfer. Und ich glaube, allein dieser Aufarbeitungsprozess, der hat schon so ein bisschen aufgeräumt. Das ist nicht so schlecht. Du hast völlig recht. Dann so im Detail, ne, wenn es dann wirklich um die Prüfung geht, welches Risiko wird ja an welcher Stelle ausgelöst durch die Datengruppen, die ich transferiere oder eben auch entsprechend dem Land, in das ich die Daten transferiere. Weil ja das EuGH-Urteil nicht nur Auswirkungen natürlich auf den EU-US-Transfer hat, sondern auch in alle anderen, für alle anderen Drittstaaten Transfers relevant hat. Da hast du völlig recht und der Aufwand ist einfach auch wirklich, der ist nicht unerheblich. Das war ja auch für uns so genau der Anstoß, dass wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen Systematik reinbringen und wie so ein Stufensystem aufbauen. Um überhaupt, ich sag mal, wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Ne? Weil wie so häufig im Datenschutz haben wir eben auch gemerkt, das Thema ist dann so schnell, so komplex, dass ganz viele Unternehmen einfach so, sie stehen wie vor so einer Riesenwand, ja, und wissen überhaupt nicht, was sie zuerst machen sollen. Und diese Struktur reinzubringen, hilft hoffentlich schon mal. Und dann, klar, ist natürlich immer gut, wenn man auch weiterhin so viele Prozesse wie möglich abgesichert bekommt. Aber es gibt in der Tat auch absolut Datentransfers, die ich nach dem Urteil nicht mehr so stattfinden lassen kann, wie das eben vor Sommer 2016 noch ging.
Diese Komplexität wird natürlich jetzt teilweise doch arg reduziert durch Aussagen einiger Datenschutzbeauftragten, die sagen tatsächlich vor 3 Wochen oder 4 Wochen, ein Datentransfer in die USA ist nicht mehr rechtskonform möglich. So gehört. Ich war nicht persönlich da, aber es stimmt wohl. Es wurde mir mehrfach bestätigt auf dem Niedersächsischen Datenschutztag. Das macht die Sache doch leichter, oder?
Nein. Ich glaube, da kann man wirklich sagen, das ist in der Pauschalität ist es einfach nicht richtig. So. Und ich finde auch, dass solche Aussagen nicht hilfreich sind. Also ich weiß auch nicht, warum man so komplexe Fragen mit so einfachen Antworten versehen muss. Ich finde, dafür gibt's kein Bedürfnis, gibt's keinen Bedarf. Und ich glaube, die Aufsichtsbehörden würden viel mehr helfen, wenn sie jetzt eben auch bei diesem Prüfaufwand, bei den Risikoassessments klarer formulieren, nach welchen Kriterien Dinge bewertet werden, auch so Fallbeispiele mal in den Markt geben, durch Guidelines und Konstellationen aufzeigen, die dann funktionieren, die gar nicht funktionieren. Ne? Also es ist ja auch okay, wenn man beide Seiten des Spektrums auch darstellt und aber so dadurch so ein bisschen Anleitung gibt, okay, um welchen Problembereich geht es eigentlich? Ja? Also was muss ich als Unternehmen jetzt tun? Ich glaube, dass das Thema natürlich auch, das ist natürlich arg politisch belegt. Ja? Also häufig kommen dann einfach auch so politische Ansätze durch und wer eben der Meinung ist, Am besten sollten alle Daten nur in Deutschland oder nur in Europa bleiben und am besten gar nichts raus. Und also sowieso internationale Kooperation und internationale Großkonzerne, das sollte es alles nicht geben. Das kann man so sehen, ist jetzt nicht meine Auffassung, sage ich auch ganz klar. Weil selbst wenn man vielleicht auch sich auf den Standpunkt stellt, warum muss man denn irgendwie mit großen amerikanischen Unternehmen zusammenarbeiten? Allein die Konstellation, wenn ich ein deutscher Großkonzern bin, der aber Unternehmenseinheiten in anderen Ländern dieser Welt hat, der hat ja auch einen neuen Prüfaufwand bekommen durchs EuGH-Urteil. Und also ich glaube nicht, dass wir von einem Großkonzern, der eine Unternehmenseinheit irgendwo, sei es in den USA oder in Südamerika oder irgendwo im asiatischen Raum hat, dass wir von dem erwarten, das jetzt alles einzustellen oder da die Konzernverbindung zu kappen. Das ist doch Unsinn. Also das kann doch nicht das Ziel sein. Und insofern gehen wir da ein bisschen, lösungsorientierter an solche Fragen ran.
Ich muss da mal fragen, darf ich dich als Lobbyistin bezeichnen?
Nee, klar.
Darf ich, ne?
Ja.
Und als solche, als Lobbyistin des Bitkoms in Berlin, die Frage ist, hast du direkte oder beziehungsweise versuchst du direkte Kontakte zu den Datenschutzbehörden noch aufzubauen, quer durch Deutschland verteilt, um irgendwie oder vielleicht auch auf die DSK einzuwirken, vielleicht auch auf die europäischen, einzuwirken, damit da mehr Klarheit herrscht und wie weit kommt ihr da? Lassen die mit sich reden? Sprichst du ab und zu mal mit denen oder hast du kaum Kontakt zu den Datenschutzbehörden, weil die einfach so anderweitig eingespannt sind?
Es ist in der Tat so, dass wir da einen ganz regelmäßigen und auch ständigen Dialog haben. Das ist, es ist auch essentiell, weil ich glaube gerade, oder nur durch Kommunikation miteinander und eben über die Grundverordnung, über wie verstehen wir bestimmte Regelungen, wie verstehen wir bestimmte Urteile und warum, kann sich das Rechtssystem ja weiterentwickeln, ne, und der Rechtsrahmen auch praktikabel gestaltet werden. Also insofern ist es natürlich auch eine meiner Aufgaben, ne, also auch für unsere Mitglieder, mit den Aufsichtsbehörden zu sprechen. Das machen wir auch häufig. Also in der Gruppe, ne? Also die Aufsichtsbehördenkollegen sind auch durchaus ganz gesprächsbereit, weil die ja davon auch profitieren, ne? Also wenn sie Geschäftsmodelle erläutert bekommen, ne? Technische Abläufe mal erklärt werden, vielleicht auch Zusammenhänge in, ja, weiß ich so, von Unternehmensprozessen, ne? Wo ja aber auch immer wieder Datenverarbeitung eine Rolle spielen. Das ist ja für die Aufsichtskollegen auch ein totaler Mehrwert. Also das funktioniert wirklich gut. Und ich glaube, das ist gar nicht so, wie man sich so typische Lobbying im Sinne von Einfluss nehmen jetzt vorstellen kann, sondern es geht wirklich darum, dass einfach dieser Gedankenaustausch stattfindet und ein gegenseitiges Verständnis erzeugt wird. Also das ist, glaube ich, auch für die Kollegen aus der Aufsicht durchaus so ein Punkt, auch mal dann der Wirtschaft zu sagen, pass auf, wir arbeiten so und so und das ist eben auch unsere Arbeitsrealität, ne? Also so, oder das sind vielleicht auch bestimmte Schwerpunkte, die wir im Moment haben, können wir, ne, da vielleicht auch mal technische Entwicklungen besprechen und so weiter. Also es ist wirklich so ein ganz konstruktiver Dialog in weiten Stellen, auch wenn man sich natürlich nicht immer über alles einig ist, aber das ist ja nicht so schlimm.
Ich frage auch deshalb, weil es nun mal so viele Datenschutzaufsichten in Deutschland gibt. Wir sind nun mal föderal organisiert und jeder hat eine andere Meinung. Teilweise legen die halt auch bestimmte Dinge sehr unterschiedlich aus. Also auch was die Datentransfers angeht, Stichwort Schulclouds, wir hatten das Thema vorhin. Ne? Rheinland-Pfälzische Landesdatenschutzbeauftragte hat gesagt, Microsoft Office 365 geht bei uns gar nicht mehr im Land. Ne? Also zum Beispiel wegen Datentransfers in die USA. Andere Länder sind da wesentlich, oder andere Aufsichtsbehörden sind toleranter. Die daher einen Hut zu kriegen ist halt schwierig. Deswegen die Frage an den Bitkom allgemein. Es war in den letzten oder im vorletzten Jahr mal zur Diskussion, oder es gab die Debatte, vor allem beim Regierungswechsel sollte angestrebt werden, dass die Landesdatenschutzaufsicht weichen muss einer zentralen Bundesdatenaufsicht. Wie steht der Bitkom dazu?
Ist nicht unser Lösungsansatz. Das mag vielleicht überraschen, weil du du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Also diese unterschiedliche Auslegung, das unterschiedliche Verständnis zur Grundverordnung.
Unterschiedliche Bußgeldbemessungen. Ne?
Unterschiedliche
die eine Behörde macht das, die
andere das. Unterschiedliche
genau.
Alles.
Genau, es ist, naja, natürlich, ich meine, Föderale, die Aufsichtsbehörden sind völlig unabhängig. Also ne, da ist niemand, der irgendwie steuert, der eingreifen kann. Und wir haben eben 18 davon. Man sagt ja auch immer nicht ohne Grund, ne, 3 Juristen, 5 Meinungen. Und wenn wir jetzt quasi 18 Aufsichtsbehörden haben, können wir ein bisschen ausrechnen, wie viele verschiedene Meinungen dann da auch zusammenkommen. Und das ist in der Tat ein Problem. Also ich glaube, das muss man schon so klar sagen, weil es auch die Rechtsunsicherheit erhöht. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, ne, die nicht riesige Rechtsabteilungen haben, nicht irgendwie 5 Inhouse-Datenschutzexperten, die durch diesen Wust an Material quasi auch navigieren könnten. Und wir haben uns die Situation natürlich jetzt auch die letzten Jahre sehr intensiv angeschaut, sind aber der Meinung, dass, also wenn die Aufsichtsbehörden, also die Länderaufsichtsbehörden, vor Ort sind und ihre Unternehmen vor Ort, die sie beaufsichtigen im Bundesland, beraten, hat das einen riesengroßen Mehrwert. Also das ist eben auch so eine Entwicklung, die wir gesehen haben. Und deswegen war unser Vorschlag eigentlich immer nicht, eine zentrale Aufsicht zu bauen, sondern einen inhaltlichen Harmonisierungseffekt zu erzielen. Also schon vielleicht über Schwerpunktaufsichten bestimmte Themen ne, zusammenzuführen in Deutschland und auch durch so, das sind teilweise ganz kleine Maßnahmen, wie das die DSK, also die DSK ist ja der Zusammenschluss der Landesaufsichten, dass die eine Geschäftsstelle bekommen, ne, um einfach dann auch diese Vereinheitlichung zu befördern, einfach weil die sozusagen konstanter arbeiten können, weil das wohl auch in der Praxis ein Problem ist.
Diesen Wunsch nach einer beratenden Funktion der Datenschutzbehörden hätte ich auch, aber der ist, glaube ich, fromm im Moment. Also das tun ja die wenigsten. Ich persönlich habe da meine Meinung geändert. Ich hätte vor einem Jahr noch ganz hart gesagt, nee, auf jeden Fall die Landesdatenschutzbehörden behalten. Ich hätte mir aber auch einfach erwartet, dass die sich mehr zusammenschließen. Und die Entwicklung geht ja nach meiner Wahrnehmung eher in die entgegengesetzte Richtung. Und ich wäre inzwischen tatsächlich für eine einheitliche Stelle, aber das nur mal am Rande als Meinung. Vielleicht machen wir noch ein, zwei Themen weiter. Webseiten, Cookies.
Wollen wir doch noch machen?
Ich sage nichts dazu. Also es gibt ja bei Heise ein Verfahren und das geht jetzt langsam dem Ende entgegen und deswegen sage ich da jetzt überhaupt nichts dazu. Wie ist da deine Wahrnehmung, Rebecca?
Riesenthema natürlich. Also sowieso das ganze Webseitentracking, natürlich auch bedingt jetzt durch den geänderten nationalen Rechtsrahmen. Ne? So seit Dezember gilt ja das TTDSG, das Telekommunikations-Telemediendatenschutzgesetz. Das hat uns natürlich auch beschäftigt. Ne? Also es ist ganz klar, wir haben uns natürlich angeschaut, was verändert sich im Vergleich zum vorher geltenden Rechtsrahmen. Wie geht es auch potenziell, also zukünftig weiter dann ne, mit der E-Privacy-Verordnung, die ja auch nochmal großen Einfluss haben wird auf Datenerhebung und Verarbeitung, natürlich auch auf Webseiten. Also insofern ein Riesenthema. Und ich glaube auch natürlich dadurch nochmal befeuert, dass jetzt doch bei so vielen Nutzern und Nutzerinnen so ein Störgefühl entstanden ist, dass jetzt eben doch überall diese Cookie-Banner auftauchen und die dann ne, irgendwie also entweder eine Auswahl treffen müssen oder müssen sie es wegklicken. Also es ist schon sehr im Alltag angekommen. Und ich würde mir immer wünschen, dass wir irgendwann zu einem Zustand kommen, wo es eben diese Banner nicht mehr braucht, nicht weil keine Daten mehr auf Webseiten erhoben werden, das sage ich auch mal gleich noch dazu, nicht, dass das falsch irgendwie ausgelegt wird, sondern wo man andere Wege findet, eben die Datenverarbeitung über Webseiten auch zu steuern, andere Wege findet, den Nutzer darüber zu informieren und also dieses Weggeklicke von irgendwelchen Bannern, die irgendwie keiner liest, dann auch wieder aufhört.
Da habe ich gleich eine Wissensfrage noch zu. Wir hatten im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber gesprochen zum Thema TTDSG, was ja seit Dezember 21 in Kraft ist. Dort gibt es ja in Artikel 26 genauso was Ähnliches, wie du es gerade vorgeschlagen hast, nämlich so eine website-übergreifende quasi Single-Sign-On-Lösung, dass man da website-übergreifend sagen kann, ich will zum Beispiel keine Drittanbieter-Cookies zulassen, wie auch immer das passieren soll. Das nennt sich Personal Information Management Systems, also PIMS.
PIMS.
Und die sollen, die sind oder beziehungsweise, dass die kommen könnten, wäre es festgelegt in TTDSG Artikel 26. Kann nachlesen, wer möchte. Interessant ist aber vor allem, es soll eine Rechtsverordnung dazu geben, wo ein bisschen mehr ausdefiniert ist, was das eigentlich ist.
Hast du aber da mal nachgefragt zufällig, ob die irgendwo
aber
kommt?
Die Rechts... ja, ich habe auch nachgefragt, da haben viele nachgefragt. Ich habe beim Bundesdatenschutzbeauftragten nachgefragt, was er weiß.
Die aber du hast so eine schöne Antwort bekommen von dem.
Ja, ich habe, genau. Und ja, das war interessant, weil bei der alten Bundesregierung war ja noch das Wirtschaftsministerium dafür verantwortlich. Und jetzt ist es das Ministerium für Verkehr und Digitales. Also Herr Bundesminister Wissing wäre da verantwortlich. Da habe ich nachgefragt und er hat gesagt, ist in Arbeit, so eine Rechtsverordnung. Also,
aber das war der einzige Satz in der E-Mail. Ne? Du hast
genau.
Es mir ja gezeigt.
Ist in Arbeit.
Sehr geehrter Herr Bleich, ist in Arbeit, Punkt.
Aber jetzt machen wir ein bisschen investigativ hier, Rebecca. Weißt du denn mehr als das, was ich vom Bundesverkehrs-Digitalministerium erfahren habe?
Und also darfst du das sagen? Erstmal natürlich ganz wichtig, es ist natürlich, ne, also BMDV, das Digital, kommt vor dem Verkehr. So, ich gleich mal die Prioritäten.
So? BMDV. Ja, BMDV. Stimmt. Ah, sorry, genau.
Ja. Digital ist es wichtiger als Verkehr. Spaß beiseite. In der Tat, also diese die Rechtsverordnung kommt. Wir sind natürlich seit es die Regelung gibt, beziehungsweise auch schon vorher, waren wir auch im Austausch mit damals noch den Kollegen vom BMWI, jetzt BMWK und natürlich jetzt dann gewechselt durch die Zuständigkeit mit den Ansprechpartnern im Ministerium für Digitales und Verkehr. Und also letztlich sagt die E-Mail, die du da bekommen hast, genau das Richtige, das kommt. Also diese Rechtsverordnung kommt. Ob sie jetzt so bahnbrechende Lösungen bieten wird, wie sage ich das jetzt diplomatisch, steht auf einem anderen Blatt. Ich bin da selber sehr gespannt, weil wir natürlich auch aufgrund des Europarechts bestimmte Restriktionen haben, was wir überhaupt sozusagen jetzt ne, über das nationale Gesetz und über die nationale Verordnung überhaupt regeln können. Und so schön immer und so einfach dieser Ansatz klingt mit den PIMs, also ich als Nutzer sage quasi in so einer Art Generaleinwilligung, was ich will und was ich nicht will. In der Praxis ist es dann eben doch nicht mehr ganz so einfach. Und diese ja, praktischen und auch technischen Herausforderungen, die sich da stellen, die sind seit vielen Jahren nicht geklärt. Also wir diskutieren die ja auch auf europäischer Ebene. Und insofern bin ich selber gespannt, was jetzt dann genau in der Verordnung steht. Weil in den bisherigen Gesprächen, die zumindest wir dazu hatten und auch so Expertenkreisen, in denen ich auch zum Teil ja selber mitsaß, eigentlich immer wieder vor allem festgestellt wurde, was alles nicht geregelt werden kann. Und insofern, ja, werden wir mal sehen, was dann da drin steht. Aber nochmal so, also mein Wunsch wäre schon, dass wir irgendwann zu so einem Internet kommen, ja, was für alle Potenziale bietet, was sowohl für die Nutzerinnen und Nutzer als auch für die Unternehmen, als auch natürlich für Werbetreibende, für andere Content-Anbieter, für euch als ne, Medienanbieter die Potenziale bietet, die es halt bietet, dort auch Monetarisierungen möglich macht, wo das eben notwendig ist. Also ich sag mal ganz platt, Content kostet. Ja, also irgendwo müssen natürlich auch Geldflüsse sichergestellt sein. Und der Nutzer aber eben und die Nutzerin nicht ständig mit irgendwelchen Bannern überhäuft wird, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass das eigentlich nicht hilft. Aber wir wollen natürlich auch jede Nutzerin, jeden Nutzer adäquat darüber aufklären, was mit ihren und seinen Daten passiert. Und das, also diese Interessenlagen, ja, und auch so diese technischen Darstellungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln, ist wahrscheinlich die ganz große Aufgabe für uns alle für die nächsten 5 bis 10 Jahre.
Das Spannende an den PIMS ist ja irgendwie, dass er von beiden Seiten, wenn man hier von beiden Seiten sprechen kann, irgendwie als Heilsbringer gesehen wird. Die eine Seite, eher die schremsige Seite der Macht, sieht darin die Möglichkeit, wie die User das Netz so einzustellen, dass sie überhaupt nicht mehr getrackt werden. Und die andere Seite der Macht, die, ja, ich nenne es dunkle Seite der Macht, hofft, dass man das dann so einstellen kann, dass irgendwie alles automatisch zugestimmt wird und alles dann getrackt werden darf. Das finde ich ganz interessant. Eins noch, mir ist tatsächlich in der Wildnis letztens ein PIMS-Zustimmungsbanner begegnet. Da habe ich nicht aufgepasst und habe das irgendwie gesehen. Und dann stand da irgendwie Zustimmen dafür, dass das dauerhaft gespeichert wird. Und das ging aber, ich bin so trainiert, dass ich das nur schnell weggeklickt habe, dass ich leider keinen Screenshot davon machen kann. Ich weiß auch nicht mehr, auf welcher Seite es war. Aber die sind wohl schon im Umgang. Also kann ich auch nur jeden darauf hinweisen, guckt mal, was ihr da zustimmt. Weil ich wollte dem definitiv nicht in dieser Form zustimmen, die ich da in meiner Cookie-Banner-Trainiertheit geklickt habe.
Es gibt ja übrigens auch schon von Neub, also von der Schrems-Organisation, gibt es ja schon so eine Musterimplementierung quasi. Also die haben mal ein bisschen was gebaut, um zu zeigen, wie sowas aussehen könnte.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht geklickt habe.
Okay.
Sehr sicher. Also es gibt ja auch schon eine ganze Menge deutscher Anbieter, die da auch schon relativ alt sind.
Ich würde sagen, also dieses Thema, ich könnte jetzt auch noch ganz viel dazu sagen, aber ich halte mich zurück. Weil wir müssen auch langsam zu Ende kommen. Ne? Wir sind schon wieder am Rande der Zeit. Jörg, sie sucht schon rum, die gute Datenschutzfee. Die wolltest du, glaube ich, noch irgendwie aufrufen.
Ja, es ist mal Zeit, sie wieder rauszulassen und sie Rebecca vorzustellen. Rebecca, treffe die gute Datenschutzfee. Die Datenschutzfee Rebecca, die gute Datenschutzfee gibt dir zum Abschluss oder gibt ganz vielen Leuten zum Abschluss dieses kleinen Podcasts einen Wunsch im Datenschutz. Den darfst du jetzt formulieren.
Nur ein? Kriege ich nicht eigentlich immer drei Wünsche von der Fee?
Nee, das ist Datenschutz. Nee.
Aber die Fee ist Kompromissbereich, du kriegst zwei.
Ich habe früher, man macht ja immer so Gedankenspiele als Kind, so mit Feen und Wünschen. Und ich habe früher immer gedacht, wenn ich wirklich nur einen Wunsch kriege, dann wünsche ich mir halt drei Wünsche. Und dann habe ich drei.
Sehr gut.
Smart, das ist, müssen wir leider aus Datenschutzgründen
müssen wir ablehnen.
Müssen wir diesen Wunsch so völlig aus den Haaren herbeigezogen, aus Datenschutzgründen.
Na gut, also dann bleiben wir bei den vielleicht zwei Wünschen. Ich glaube, ich würde mir insgesamt fürs Datenschutzsystem immer wünschen, dass es mehr Balance, mehr Abwägung und mehr gegenseitiges Verständnis gibt für sowohl die Potenziale als auch natürlich für bestimmte Sorgen und Ängste, mit denen umgegangen werden muss. Aber also Ausgleich und Balance ist das, woran es zurzeit ganz maßgeblich fehlt. Und als zweiten Wunsch vielleicht tatsächlich, dass wir die großen Errungenschaften, die ja die Grundverordnung durchaus für Europa gebracht hat, weiterentwickeln, jetzt natürlich auch im Interesse, ne, so der digitalen Gesamtentwicklung, der Datenökonomie und hoffentlich damit irgendwann, und das ist ein Fernziel, ich weiß, aber ich darf mir was wünschen, zu einem globalen Rahmen kommen, der für alle funktioniert.
Wünschst du dir denn, dass die DSGVO nochmal angefasst und eventuell reformiert wird? Weil wir ja doch jetzt auch, glaube ich, im Laufe dieses Gesprächs wieder festgestellt haben, dass wir mit einigen Punkten oder dass jeder mit einigen Punkten immer nicht so ganz einverstanden ist.
Blöder, oder meinst du? Mit unterschiedlichen Punkten.
Ja, eben.
Genau. Alles Problems.
Genau. Das, ich glaube, das ist genau der Punkt, Jörg. Es gibt eigentlich zu viele Punkte und also jeder, der damals an der Entwicklung der Grundverordnung mitgewirkt hat, ist wahrscheinlich genauso der Meinung wie ich, es wird, wenn wir die jetzt nochmal aufmachen, kriegen wir sie nie wieder zu. Und ich glaube, man muss dann auch jetzt einfach sagen, gut, die Grundverordnung ist da, sie hat ihre Schwächen, sie hat auch ein paar Stärken, aber sie hat eben auch ihre Schwächen im Detail. Die müssen wir jetzt aber vielleicht auch mal 5 oder 10 Jahre wirken lassen. Wir müssen auch die Rechtsprechung wirken lassen. Wir müssen auch die Aufsichtsbehörden sich entwickeln lassen und natürlich auch uns als Unternehmen. Was man aber machen kann und was man auch machen muss, meiner Meinung nach, ist jetzt in den neuen Verordnungen, die wir ja zurzeit besprechen, also sei es der Data Act, sei es der AI Act, dass man immer wieder hinterfragt, können wir in diesen neuen Verordnungen vielleicht auch neue Tatbestände aufnimmt, ne? Neue Verarbeitungstatbestände für Daten, Erleichterungen für, weiß nicht, noch mehr Forschung für KI-Trainingsdaten, ne? Wenn man jetzt wieder an den AI-Act und so denkt. Also immer wieder auch zu fragen, gibt es hier in dem Bereich eine Vorschrift in der Grundverordnung, die in der Anwendung Herausforderungen bereitet hat, und können wir das einfacher machen, indem wir jetzt hier sozusagen in dem neuen Gesetzestext eine Klarstellung oder einen neuen Tatbestand aufnehmen. Ich glaube, das würde helfen, und das würde eben auch helfen, bis wir wahrscheinlich irgendwann in 5 oder 10 Jahren uns dann nochmal fragen, ob man wirklich an der Grundverordnung selber nochmal schrauben möchte.
Ja, das kann ich nur so unterschreiben. Das würde ich auch ganz ähnlich sehen. Ich würde mir so ein paar Sachen wünschen wie Vereinfachung für Vereine und kleine Unternehmen und so, aber da besteht vielleicht sogar Einstimmigkeit, dass das so ist, aber großes Aufmachen würde, glaube ich, zu mehr Problemen führen und führt gerade auf europäischer Ebene nicht immer zu besseren Ergebnissen. So, ich bin bei ganz vielen Sachen so das Gefühl, macht das bitte nie wieder auf, weil alles, was ihr jetzt machen würdet, würde schlimmer. Aber ja, die gute Datenschutzfee war da. Wir danken dir, Rebecca, für das interessante Gespräch. Vielen Dank, dass du unser Gast warst.
Ich danke euch.
Von mir vielen Dank.
Genau, wir können schon mal ankündigen, das nächste Mal werden wir wieder mal einen Landesdatenschutzbeauftragten zu Gast haben, schon zugesagt. Und ja, einstweilen, Holger, dein Housekeeping-Abschlussworte.
Ach so, ja, das wissen doch mittlerweile alle Hörerinnen und Hörer. Wir sind erreichbar unter ct.de/Auslegungssache. Die Mailadresse ist auslegungssache@ct.de. Und wir freuen uns über Kommentare. Ich habe jetzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, diese Woche noch nicht reingeguckt zur letzten Episode. Würde mich ja echt mal interessieren, das ganze Thema Blockchain, ob da viel aufgelaufen ist an Fragen auch nochmal. Auf jeden Fall.
Nein, nichts aufgelaufen. Ein Forenbeitrag.
Gut, ja, also dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Dann können wir abschließen mit... Dann
schließen wir doch ab mit unserem obligatorischen...
Schützt eure Daten. Sehr verbraucherschutzfreundlich gesprochen diesmal wieder.
Aber mit einem Blick auf Industrieinteressen.
Genau.
Tschüss. Ciao, macht's gut. Danke euch, ciao.